Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
20% der jungen Menschen mit 15 Jahren können nicht mal auf Grundschulniveau lesen, bei aller Unterscheidung, die das auch im Grundschulbereich dann noch bedeutet. Dann ist das schon auch wirklich alarmierend.
Bildungsministerin Anja Karliczek. Lesen, Mathe, Navi, kurz für Naturwissenschaften, das waren die Disziplinen, in denen 600.000 15-Jährige aus 79 Ländern gegeneinander angetreten sind. Die Ergebnisse sind jetzt in der aktuellen PISA-Studie zusammengefasst und sie sind aus deutscher Sicht eher bescheiden. Christiane Habermals.
Der Anteil der Schüler in Deutschland mit sehr geringen Lesefähigkeiten ist erneut größer geworden. Jeder fünfte Schüler ist demnach nicht in der Lage, den Sinn von einfachen Texten zu erfassen oder zu reflektieren. Gleichzeitig ist die Schere zwischen den Leistungsstarken und den Schwachen weiter auseinandergegangen. 11,3% erreichen sehr gute Leseergebnisse, 4% mehr als vor 10 Jahren. Und?
PISA zeigt erneut, dass Bildungschancen und Bildungserfolg im Sinne der Chancengerechtigkeit in Deutschland ungleich verteilt sind. In Deutschland übertrafen privilegierte Schülerinnen benachteiligte Schülerinnen um 113 Punkte beim Lesen in PISA 2018.
Kritisierte OECD-Vize-Generalsekretär Ludger Schuhknecht. Ein weiterer PISA-Befund: Die Leselust liegt in Deutschland weit unter dem internationalen Durchschnitt. Über die Hälfte, 50,3% der Jugendlichen, gab an: Ich lese nur, wenn ich muss. Lediglich ein Viertel der 15-Jährigen erklärte, dass Lesen zu ihren liebsten Hobbys gehöre. International war das jeder Dritte. Vor dem Hintergrund, dass auch immer weniger junge Menschen traditionelle Medien nutzen, sei besorgniserregend, so OECD-Vize Schuhknecht.
Dass nur jeder 10. Schüler in Deutschland in der Lage war, Tatsachen von Meinungen aufgrund von impliziten Hinweisen zum Inhalt oder zur Quelle der Information zu unterscheiden.
Mit dem Ergebnis könne man nicht zufrieden sein, sagte auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Dass so viele 15-Jährige in Deutschland noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen könnten, dürfe man angesichts von ohnehin schon 6,2 Millionen Analphabeten nicht hinnehmen. Es sei jetzt an der Zeit, auf Daten Taten folgen zu lassen. Mit seinen PISA-Ergebnissen befindet sich Deutschland in einer Leistungsgruppe mit Frankreich, USA, Großbritannien und Japan, aber weit abgeschlagen hinter der Spitzenreitergruppe, die sich aus Teilen Chinas, Hongkong, Singapur und Korea zusammensetzt. Innerhalb der OECD-Länder haben Jugendliche aus Estland, Kanada und Finnland am besten abgeschnitten.
Also, noch viel Luft nach oben im deutschen Bildungs- bzw. Schulsystem, in dem sich mein Kollege Armin Himmelrath bestens auskennt. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Vielleicht zum Einstieg eine ganz persönliche Frage. Wie sehen für Sie denn die optimalen und halbwegs realistischen Rahmenbedingungen aus, die deutsche Schülerinnen und Schüler haben müssen, um international mithalten zu können?
Das ist eine schwierige Frage, weil optimal und halbwegs realistisch sich fast schon ausschließt. Unter anderem deshalb, weil wir zum Beispiel einen riesigen Fachkräftemangel in den Lehrerzimmern haben. Optimal wäre es natürlich, wenn die Lehrerzimmer gut besetzt sind mit gut ausgebildeten Leuten. Optimal wäre es, wenn wir eine Situation hätten, in der der Anspruch erfüllt werden kann, dass man jedes Kind wirklich individuell einzeln nach seinen Stärken führt, unterstützt, fördert, alle diese Punkte. Und das wird im Schulalltag häufig schwierig, weil eben Lehrerstellen nicht besetzt sind, weil Kolleginnen und Kollegen krank werden, weil manchmal Schulen auch einfach nicht in der Lage sind, den Unterricht so aufrechtzuerhalten, wie er aufrechterhalten werden sollte.
Dann bemühen wir doch nochmal die Notenskala. Wie weit sind wir denn in Noten gesehen davon entfernt? Also von 1 bis 6, wo liegen wir?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Schule man sich anschaut, in welcher Stadt oder in welcher Landregion, möglicherweise auch in welchem Bundesland. Also da gibt es große Unterschiede. Die PISA-Studie gibt ja so ein bisschen Hinweise darauf, dass sie nämlich sagt, wir sehen, dass an den gymnasialen Einrichtungen, also an den Gymnasien, es eigentlich relativ gut läuft, dass allerdings die Zahl der leistungsschwachen Schüler an den nicht-gymnasialen Schulen, und das ist dann egal, wie die im jeweiligen Bundesland heißen, Sekundarschule, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, dass dort eben die Zahl der leistungsschwachen Schüler steigt. Und das führt zu so einem Ungleichgewicht. Von daher, je nachdem, wo man guckt, landet man wahrscheinlich auf der Notenskala irgendwo zwischen, naja, vielleicht 1- und bei manchen vielleicht sogar bei einer glatten 1, möglicherweise bis hin auch zu einer 4- oder 5, dass es wirklich versetzungsrelevant wäre.
Aber woran liegt es? Haben wir die falschen Schulformen teilweise, die schlechteren Lehrer zu wenig? Das wissen wir. Falsche Schwerpunktsetzungen?
Ich glaube, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Dazu zählt unter anderem, dass wir in Deutschland immer noch eine starke Abhängigkeit haben von der Bildungsherkunft der Eltern, was den eigenen Lebensweg dann angeht. Wir haben außerdem eine Situation, in der es dem deutschen Schulsystem nicht besonders gut gelingt und in vielen Fällen offenbar auch gar nicht gelingt, Kinder mit Migrationshintergrund, mit Sprachschwächen, mit Bildungsdefiziten aus dem vorherigen Leben, die so zu integrieren, dass sie sich wirklich entfalten können, dass sie wirklich ihr ganzes Potenzial abrufen können. Das schafft Schule nicht auf breiter Front. Einzelne Lehrerinnen und Lehrer ganz sicher, aber nicht auf breiter Front. Und dadurch entsteht eben zum Beispiel beim Lesen diese relativ große Gruppe von 20%. Man muss sich das mal vorstellen. Jeder fünfte Schüler im Alter von 15 kann höchstens auf Grundschulniveau lesen und das 5 Jahre nach Ende der Grundschulzeit. Also das darf eigentlich so nicht sein.
Aber das ist ja ein Punkt, der in jeder Studie auftaucht, dass die soziale Herkunft immer noch in Deutschland zu viel Einfluss hat auf die schulischen Leistungen. Damit wären wir wieder beim Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, die man will, aber einfach nicht hinkriegt. Reden wir seit 20 Jahren drüber. Warum bekommen wir es einfach nicht hin?
Das ist ein unglaublich schwer zu ändernder Punkt offenbar oder ein unheimlich schwer zu ändernder Faktor. Das eine ist, dass das Bildungssystem generell natürlich sehr langsam reagiert, was Veränderungen angeht. Wenn wir heute was anschieben, dann dauert es einfach ein paar Jahre, bis das dann wirklich in den Klassenzimmern ankommt. Das lässt sich nicht verordnen, sondern das muss man sehr, sehr mühsam auch im täglichen Prozess dann tatsächlich umsetzen. Gerade was die Bildungsgerechtigkeit angeht, hängt das eben auch mit der frühen Aufteilung der Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Leistungsgänge zusammen. Und wenn ich eben in den meisten Bundesländern nach der 4. Klasse hergehe und Schüler entweder auf eine zum Abitur führende Schulform schicke oder eben auch nicht, dann lege ich damit schon was fest, auch wenn natürlich theoretisch die Möglichkeit besteht, dass sie später noch den nächsten Bildungsweg nehmen und doch noch ein Abitur machen. Aber wer das sehr früh festlegt, legt eben auch Chancen sehr früh fest, beziehungsweise limitiert Chancen für bestimmte Schüler. Und an diesem Punkt findet eben ganz viel von dieser, die Experten nennen das Bildungsvererbung statt. Also da gucken Lehrerinnen und Lehrer drauf, das System guckt drauf, ein Schüler kommt aus einer Familie, wo die Eltern vielleicht beide nur eine Ausbildung haben, in Anführungszeichen nur, oder möglicherweise nicht einmal das. Und dann ist eben ganz schnell so eine Zuschreibung auch da. Der Schüler schreibt sich das vielleicht selbst zu. Und damit ist das im Grunde an der Stelle festgelegt, ohne dass das irgendwas zu tun hat mit der tatsächlichen kognitiven oder pädagogischen oder fachlichen Leistungsfähigkeit, die der Schüler möglicherweise hat.
Das heißt, gute Gemeinschaftsschulen wären nach wie vor ein wichtiger Punkt, dagegen zu steuern.
Das wäre eine Möglichkeit, da reinzugehen. Ein zweiter ist, dass man sagt, wir gehen sehr gezielt in Schulen rein, auch ins bestehende System, und schauen auf die Gruppen, die eben auf dieses Drittel der Schülerinnen und Schüler, die eben zu den Leistungsschwachen gezählt werden, die diese Risikogruppen bilden. Und ein weiterer Punkt könnte sein, dass man auch sagt, wir versuchen einfach die Lernzeit am Tag zu erhöhen, also auf ein Ganztagssystem tatsächlich flächendeckend umzustellen. Da gibt es ja einen Trend bei uns, wir bewegen uns in diese Richtung, aber es ist eben noch nicht überall so. Und es gibt Hinweise darauf, dass eben ein Ganztag, ein verpflichtender Ganztag, vor allem auch den Schülern zugutekommt, die eben zu diesem schwächeren Leistungsdrittel gehören.
Jetzt sind ja gerade die Schulleistungen auch innerhalb Deutschlands sehr unterschiedlich, auch wenn wir Grundschulvergleiche machen. Da liegen dann immer wieder Bundesländer wie Bayern und Sachsen zum Beispiel weit vorn. Was machen die besser?
Erstmal gehen sie mit einer gesunden oder auch überbordenden Arroganz an dieses ganze Thema heran. Ich habe vorhin eine Mitteilung des bayerischen Kultusministers gelesen, der sagte, irgendwie diese Studienergebnisse jetzt PISA, die bundesweiten, die haben für Bayern keine Relevanz, weil wir sowieso besser sind. Das behauptet er erstmal nur. Und wenn man ein Schulsystem vergleicht wie in Bayern, wo vielleicht nur jeder Fünfte zum Abitur kommt, mit einem Schulsystem vielleicht in einer Großstadt, wo es Abiturquoten von 50% oder 60% gibt, dann sind das einfach unterschiedliche Ausgangspositionen. Und da dann daraus zu schließen, direkt zu sagen, wie das aus bayerischer Sicht eben häufig passiert, wir sind die besseren Leute, orientiert euch nur an uns, das funktioniert so nicht. Es gibt durchaus Hinweise, dass in Bayern generell etwas besser benotet wird als in anderen Bundesländern. Auch in Thüringen ist das zum Beispiel der Fall. Und das sorgt dafür, dass wenn man eben Korrekturquoten berechnet, wie das zum Beispiel passiert, wenn es nach dem Abitur um die Zulassung zu einem Medizinstudienplatz geht, dann sind zum Beispiel Bayern und auch Thüringen Bundesländer, in denen eben tendenziell diese Note etwas runtergerechnet wird, um überhaupt eine Vergleichbarkeit herzustellen mit anderen Bundesländern. Was ganz wichtig ist, die aktuelle PISA-Studie gibt darauf gar keinen Hinweis, weil die Bundesländer sich vor einigen Jahren entschieden haben, eine Länderauswertung eben nicht zu machen. Und wir haben zwar 5.000 oder über 5.000 Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland getestet und untersucht wurden. Das ist auch repräsentativ für die gesamtdeutsche Schülerschaft. Aber es lässt sich daraus nicht ableiten, ob ein Bundesland jetzt besser oder schlechter ist.
Sagt der Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath. Ich danke.
Sehr gerne.